René Schickbau, wir haben, kann mich auch nicht erinnern, dass wir bisher mal auf dem Linux-Tag uns gesehen haben. Du wirst natürlich auch noch ein paar Worte dann zu dir
sagen. Ja, auf Chemnitzer Linux-Tage wollen wir nicht.
Dann ist das sogar für dich auch das erste Mal zum 11. Und freue mich auf den Vortrag und übergebe dir das Wort, wenn bei dir jetzt soweit dann
okay.
Klar ist.
Gut, also mein Name ist René Schickbauer. Ich arbeite für die Magna Powertrain in Ilz in Österreich in der Nähe von Graz. Und wir machen Getriebe für Autos, also für Allrad. Und ich bin in der Produktions-IT zuständig. Also wir machen die Administration für die ganzen Produktionslinien. Und durch diese ganze Arbeit und es sind relativ viele Rechner zum Verwalten, habe ich angefangen, ein Tool zu schreiben, um derzeit haben wir hauptsächlich Windows-Rechner, um unsere Windows-Domänen zu verwalten. Aus historischen Gründen haben wir Access-Datenbank, zwei verschiedene Domänen, DHCP-Server extra und alles, was halt so ja, die Kollegen vorher gemacht haben, bevor ich zur Firma gekommen bin. Und die Idee war dann einfach, anfangen, die ganzen Tasks, was dann zum Einrichten sind, eins nach dem anderen auf ein gemeinsames Webinterface zu kriegen. Das war ursprünglich ein rein firmeninternes Projekt. Und ich bin jetzt gerade im Prozess, diese Software Stück für Stück zu open sourcen. Das geht leider nicht alles auf einmal, weil es sind einerseits teilweise noch Passwörter hardcodiert, wie man es halt so in Firmen schön macht, wenn man nur genau ein Passwort hat, das man braucht. Und das Zweite ist einfach, teilweise ist der Code so recht quick-hack, wo ich dann einfach sage, naja, das ist halt so schnell in der Mittagspause entstanden. Das möchte ich noch eben verschönern, bevor ich es dann wirklich veröffentliche, weil, naja, sonst kriege ich in Zukunft nie mehr einen Job, wenn ich das jetzt teilweise so. Das ist das Übliche halt. Man hat 5 Minuten Zeit, um ein 2-Stunden-Problem zu lösen. Man schafft es in 3 Minuten. Der Code schaut dann entsprechend aus. Grundsätzlich, MAPLAT steht ursprünglich für das Magna Production Line Administration Tool. Und eben entstanden ist es aus dem Bedarf, teilweise einfach für gewisse User einzelne Skripten, die auf einem Server laufen, so per Webclick zur Verfügung zu stellen. Wir haben da immer, es gibt da Sachen, was man manuell anstoßen muss auf irgendeinen Windows-Server und man möchte dem User dann jetzt gleich sofort Admin-Rechte geben, nur dass er dann seine Batch-Datei ausführen kann. Der läuft dann praktisch basierend auf dem MAPLAT-Framework, so also ein kleines Tool mit einer Webseite, klickt man an, fertig. Modularer Aufbau mit so, ich schreibe für alles einfach Module und dann gibt es ein zentrales XML-File, wo man sagt, was jetzt der Server wirklich macht. Zielplattform war ursprünglich Windows. Ich bin jetzt auch gerade dabei, das Ding für sämtliche andere Betriebssysteme dann soweit aufzubereiten, dort, wo es halt Windows Quick Hacks noch drin gibt. Eine von den Anforderungen war schnelle Installation und Konfiguration, bedeutet kein Apache. Spätestens auf Windows ist Apache einfach eine Katastrophe zum Installieren, weil dann hätte man nicht nur gern einen Webserver, sondern vielleicht ein PHP oder ein Perl und noch irgendwelche Module und da ist dann einmal ein Arbeitstag gleich mal weg. Auf Linux kriegt man es in einem halben Tag hin, das war mir immer noch zu viel. Das Ganze wird im Endeffekt als Windows Service und als Linux Unix Daemon zur Verfügung stehen. Das zeige ich dann wirklich, wie das dann ausschaut. Das Framework soll einfach erweiterbar sein und Sicherheit, was bei den meisten Programmen ist, es muss sicher sein und HTTPS und was weiß ich und doppelt verschlüsselt alles. Das ist in dem Fall nur sekundär, weil der primäre Einsatz für das Ding in einem geschlossenen Netzwerk ist. Keine Verbindung zum Internet, kein nichts. Es soll schnell gehen, es soll einfach gehen. Und es soll möglichst wenig Ressourcen brauchen, weil wir eben teilweise auch noch relativ alte Rechner im Einsatz haben. Windows 95, Windows NT mit so 200 MHz, 250 MHz, die schnellen, ne? Und halt standardmäßig RAM bei vielen Rechnern sind 256 MB, also eine Gigabyte. Das heißt, allein da wäre dann der Einsatz von Apache schon, naja, ich möchte eine Produktionssoftware auf die Kisten auch noch laufen haben. Anforderung, Aufruf von Skripten, Zugriff auf Datenbanken, geplante Tasks soll das Ding auch ausführen können. Das heißt, er soll nicht einfach nur auf eine Webanfrage warten, sondern es soll im Hintergrund ein Scheduler auch laufen, der dann einfach sagt, okay, es ist Mittag oder es ist Vollmond, dann führen wir das Skript aus. Mehr oder weniger das Framework läuft, zumindest so wie ich es im Einsatz habe, mit Admin-Rechten, eben damit, dass ich einzelne Skripten wirklich als Admin ausführen kann. Weil wenn ich sage, okay, ich muss die Datenbank runterfahren, dumpen und wieder hochfahren, kann ich das ohne erhöhte Rechte einfach nicht. Modularer Aufbau haben wir schon gesagt. Das Rendering selber, damit das Leute dann wirklich irgendwelche Formulare schnell erstellen können, ist der Template Toolkit. Und eins von den Zielen, was wir jetzt eigentlich vor 2 Wochen erst definiert haben, deshalb ist das die Open Source Version von dem Projekt noch nicht wirklich weit, ist die Veröffentlichung von Open Source. Da habe ich jetzt ein halbes Jahr gekämpft, dass wir da wirklich das machen können. Mein Chef war ja am Anfang nicht wirklich überzeugt, aber ich habe es durchgelegt. Es ist nicht so einfach, wenn man das auf Firmengeld entwickelt und dann sagt, man möchte es jetzt verschenken, damit die Konkurrenz es auch verwenden kann. Also ich meine, so funktioniert es in großen Firmen. Und die Wirtschaftskrise hat in dem Fall wirklich geholfen, weil ich einfach gesagt habe, wir haben nicht mehr so viel Geld, das Ding alles allein weiterzuentwickeln, machen wir es doch Open Source. Vielleicht finden wir noch andere Entwickler, die das auch brauchen und dann an 2 Module einschicken und dann können wir sie auch verwenden. Ein weiteres Ding ist eben, viele Firmen oder fast alle Firmen haben in ihrem Produktionsnetz die gleichen Probleme zu lösen. Man hat Rechner, die irgendwelche Tasks zum Ausführen sind, man hat Datenbanken, wo man irgendwelche Jobs oder welche Abfragen schnell ins Web stellen möchte. Spätestens wenn man SAP hat, dann möchte man Alternative auch haben, um einzelne Daten zugreifen zu können. Und mit Perl kann ich dann auch schön die Excel-Listen für unsere Buchhalter erstellen, weil das funktioniert recht gut. Ein weiterer Grund, warum ich es Open Source habe, ich setze das Ding auch zu Hause ein, weil ich jetzt einfach gesagt habe, so, mir reicht es auch, dass ich mir merken muss, welches Skript ich wo zum Aufrufen habe. Da gibt es dann zu Hause einen kleinen Server, da läuft das Ding auch drauf und dann mit hier klicken, um Torrent-File automatisch downzuladen. Oder so ähnlich. Und anscheinend habe ich noch ein bisschen zu viel Freizeit mit den ganzen Projekten, was ich habe. Also betreue ich das von zu Hause auch weiter. Ach, so 5 Open-Source-Projekte gleichzeitig, so schlimm ist das nicht. Man braucht sich nie Gedanken machen, ob man jetzt irgendwie mit der Freundin Stress hat, weil man kommt gar nicht dazu, irgendeinen Stress zu haben. Zumindest kommt man nicht dazu, eine Freundin zu haben, aber ist eh wurscht. ich habe mich für die Lizenz, für die Artistic License entschieden, weil das ist wirklich eine freie Lizenz eigentlich. Ich kann auch intern meine Module weitergeben oder an einen Lieferant oder einen Kunden weitergeben, ohne dass ich jetzt dieses spezielle Modul veröffentlichen muss, weil ich dann entsprechend auch, was weiß ich, Quick Hacks machen kann, dass ich halt, naja, Da steht halt was Firmeninternes drin, ist wurscht. Ich gebe es dann weiter, wenn es bereinigt ist. Wenn es GPL ist, muss ich es im Prinzip sofort, sobald es jemanden anderen gibt, veröffentlichen. Und das geht in einer Firma meistens eher schwer. Weil dann ist gleich mal ein ziemlicher administrativer Aufwand dahinter. Und Perl und die meisten 7-Module verwenden auch die Artistic License. Und da tue ich mir dann relativ leicht, wenn ich jetzt ein Modul hernehme, dann kann ich es schnell verändern, direkt bei mir in Source Code packen. Und dann funktioniert es auch. Das Ganze ist in Perl geschrieben. Module haben wir eh gesagt. Konfiguration, da gibt es ein zentrales XML-File, wo ich jetzt wirklich sage, so soll das funktionieren. Und ich kann praktisch Standard-Installation machen, spüle das an XML-File ein und habe die ganze Funktionalität dupliziert. Sämtliche statischen Daten werden im RAM gehalten. Das war eine von den Anforderungen, weil einfach, wenn ich jetzt dauernd Festplattenzugriffe habe, das geht sich gerade mit den alten Rechnern nicht aus. Und meistens habe ich relativ wenig statische Files, die aber dauernd aufgerufen werden. Ob das jetzt irgendein Template ist, irgendein Build ist, das ist alles im RAM. Und Rendering durch ein Template-Toolkit. So ungefähr ist das aufgebaut. Die Applikation ist wirklich das, was ihr drumherum programmiert. Das heißt, das ganze Webzeugs könnt ihr in eine bestehende Applikation integrieren. Da wird dann halt einfach zyklisch eine Funktion aufgerufen und dann wird halt, wenn gebraucht wird, auch Webseiten gerendert. Das heißt, ich kann jetzt eine fertige Perl-Applikation nehmen und sage, okay, ich möchte jetzt die Daten noch online zur Verfügung stellen. Geht ganz einfach. Ich kann es als Daemon, als Service machen, als eigenständige Applikation. Dann gibt es die Zentralklasse, die wirklich, dort passiert alles. Das ist eine Art Schaltzentrale. Und ich habe mich dafür entschieden, es gibt immer zwei Möglichkeiten, Objektorientierung zu machen. Das eine ist mit, so wie es Java und C-Programmierer machen, alles muss geschlossen sein, ja, keiner darf auf meine Variablen zugreifen, weil das ist ganz böse. Und dann gibt es halt die Variante mit, so wie es Perl macht, naja, wenn du zugreifst und ich meine interne Variable ändere, selber schuld, ne? Und das ist die Variante, die ich verwende, weil, ganz ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass es viele Programmierer gibt, die jetzt gern so 2 Tage lang pro Woche Interfaces schreiben, damit sie dann im Prinzip trotzdem das gleiche Problem haben, nur halt mehr Arbeit. Weil wenn sich eine Klasse ändert, muss ich die anderen Klassen so oder so anpassen. Und dann gibt es das zentrale XML-File. Also mit der Konfiguration. Eben alle Module können auf Funktionalitäten anderer Module zugreifen. Da wird dann definiert, es gibt 3 oder 4 Standardfunktionen, die ich aufrufen kann. Und ansonsten muss ich beim Programmieren ein bisschen mitdenken, was ich tue. Hat aber einfach den Vorteil, dass der Entwicklungsaufwand massiv sinkt, was ich festgestellt habe. Es gibt auch ein Modul, von dem alle abgeleitet sind. Und unter HTTP, das ist nicht so, dass ich muss jetzt HTML zurückliefern, ich kann, ist meistens auch so implementiert, aber ich kann auch sagen, ich nehme das exakt gleiche Modul her, lege ein anderes Template dahinter und ich habe einen ESS-Feed. Oder ich habe, keine Ahnung, der schreibt mir SQL-Statements raus. Das geht alles praktisch mit einem Ding. Das ist deshalb modular aufgebaut. Vielleicht ein kurzes Beispiel zur Erklärung. Wir bauen jetzt einfach so die nächsten 10 Minuten ein Modul, um eine Funktionalität zu implementieren. Modul, das soll heißen Batch Runner. In der XML-File wird konfiguriert, welche Batch-Datei oder welches Skript wir aufrufen. Anforderung ist, Benutzername und Passwort ist direkt in der Webseite erforderlich, weil das soll als Standalone funktionieren. Modul soll mehrfach einbindbar sein, das heißt, ich möchte einfach mehrere URLs machen, wo ich sage, verschiedene Dateien kann ich aufrufen. Und ich habe ein Index-Modul, das soll integriert sein. Hauptprogramm brauchen wir uns nicht näher anschauen, das ist genauso in der Distribution enthalten. Nur Kommentare sind halt dabei, nur ich habe es nicht auf eine Folie gekriegt mit Kommentare. Und so schaut zum Beispiel eine Modulkonfiguration aus. Ich sage wirklich, okay, du bist ein Modul, Modulname, das ist interne Geschichte, welches Burn-Modul geladen wird. Das heißt, ich kann wirklich in der Konfiguration sagen, ich habe zwei Module, die was ziemlich ähnlich implementieren. Ich kann ihm sagen, lade jetzt einfach das andere Burn-Modul rein. Konfiguriere Pfade, wie der Titel von der Seite heißt. Username, Passwort steht halt schön im Klartext, im XML. Kann man anders implementieren, aber für die meisten Sachen reicht das einfach. Erste Schritt ist, wie üblich, Standard, Perl, Prozedere, Modul ableiten. In dem Fall vom Marplot-Modul-Datei. Use strict, use warnings, ist eh das Übliche, also sollte man machen. Sonst weiß man nicht, warum was schief geht, so kriegt man wenigstens ein Warning, bevor es abstürzt. New ist im Prinzip ein Standard-Dings, das so direkt eins zu eins aus dem Perl-Cookbook ausgekopiert. Eine Funktion, die immer implementiert sein muss wegen die statischen Dateien, ist Reload. Haben wir in dem Fall nichts, weil die ganzen statischen Dateien, was wir verwenden werden, macht die Template Engine, das ist ein anderes Modul. Wir registrieren ein oder mehrere Webpfade im Server. Das heißt, ich habe auch keine extra Dateien herumliegen und meine Dateien im Filesystem müssen den Pfaden entsprechen, sondern ich schreibe es einfach direkt im Modul, im XML-File konfiguriere es, in dem Fall mit heute hast du die URL und morgen hast du die URL und im Filesystem brauche ich nichts umdrehen. Das heißt, selbst wenn ich das Ding jetzt auf, keine Ahnung, auf ein komplett anderes Betriebssystem ziehe, das ist alles interne Geschichte. Und die eigentliche Funktion, die dann alles implementiert, ist GET, wo es wirklich so eine normale GET-Funktion, das heißt, der Webserver schaut, okay, die URL ist bei mir registriert, gib mir die Webseiten. Und funktionieren tut das so, ich habe einfach einen Hash, wo ich die ganzen Sachen, die ganzen Werte reingebe. Das sind eigentlich meine Default-Werte, was ich da jetzt rein tue. Und das wird auch alles konfiguriert über das XML. Okay, das ist ein ganz normaler Authentication-Check. Da sage ich einfach, wenn eingegebener Username, Passwort richtig ist, dann führe ich einfach das konfigurierte Command aus. Ansonsten kriegt er so schön einen Ups zurück mit war wohl nichts, nochmal versuchen. Dann, weil wir ganz nette Leute sind, haben wir schnell noch ein JavaScript rein, mit der da setzen wir den Fokus vom Cursor. Und das ist das eigentliche Rendern. Mehr gibt es da nicht. Wenn ich meine Daten zusammen habe oder einfach mehr oder weniger selten ohne Werte habe, ich rufe es einfach auf und da sieht man schön, ich rufe praktisch das Template-Modul auf und sage, welches Template ich verwenden soll mit meinen Daten. Das sieht man nachher im Live-Demo, sieht man es ein bisschen besser. Und dann Status zurückgeben. Das sind wirklich HTTP-Stati, was ich da verwende. Da kann man die lustigsten Sachen machen. Da gibt es ein paar Codes, wo die meisten Browser allergisch dagegen reagieren. Inklusive, was war das? 407 Payment Required. Und ich habe gemerkt, also es gibt ein paar Browser, die dann wirklich so schön implementieren, Jump Table, und wenn da ein Nullpointer ist, naja, dann springen wir trotzdem hin. Naja, der Code ist ja definiert, nur hat ihn bis jetzt nie jemand gesehen, das ist keinem aufgefallen. Ne? Mit seinem eigenen Webserver kann man auch diese Sachen ganz lustig testen. Da gibt es ein eigenes Redirect-Modul, das zeige ich dann kurz, da kann man die Codes dann selbst reingeben und kann sagen, so mit, und du machst jetzt das. Ne? Das ist jetzt ein extrem schlecht formatiertes HTML-Template. Aber ich habe es in PowerPoint einfach nicht geschafft, das Ding so zu alignen, wie ich es eigentlich haben wollte. Im Prinzip, das ist das Webform, was wir wirklich verwenden. Da haut er die Standarddaten rein. Und das da wird dann in ein zentrales Template noch einmal integriert, was dann wirklich das Seitenlayout hat. Da kann man auch lustige Sachen machen. Und im Prinzip mit den relativ wenigen Programmzeilen habe ich jetzt ein komplettes Modul implementiert. Ich meine, ich hätte jetzt die Daten natürlich aus einer Datenbank holen können, also Username, Passwort oder mit einem LDAP vergleichen. Aber das Grundprinzip, ich habe ein kleines Modul und das ist genau für eine Aufgabe zuständig und kann aber dann zum Beispiel andere Module, ein Template-Modul verwenden. Was einfach da dahinter steht, ist, ich kann jetzt zum Beispiel das Template-Modul austauschen, weil ich eine andere Template-Engine habe und brauche sonst keins von den Modulen angreifen. Und das kann ich mehr oder weniger mit einem Neustart vom Server machen, weil ich nichts umprogrammiere, sondern im XML-File einfach sage, mit laut jetzt das andere Modul. Also geschrieben habe ich das Modul in 5 Minuten. Jede weitere Verwendung, Copy-Paste im XML-File. Das funktioniert so, wie es ist auf Windows und auf Linux. Und das ist dank der Template-Engine automatisch im Corporate Design. So schaut halt. Es sind ein paar Screenshots. Wir schauen uns das eh live an. Das ist jetzt zum Beispiel der Patch-Runner. Das ist so, wie es ist, 1:1 fertig. Das habe ich auf 10 oder 12 Rechner so im Einsatz. Mit anderen Passwörtern, muss ich auch dazu sagen. Also, man kann natürlich mit einer Zeile Änderung kann man komplett das Template umschalten, das Haupttemplate. Dann hat man so der Chemnitz Bay oder sowas. So komplett mit Werbung eingeschalten und sowas. Das zeige ich aber am besten so vor. Mal einen Moment. Mapplat erfordert übrigens keine Installation. Alles, was man braucht, ist das doch. Beziehungsweise auf andere Betriebssysteme war es dann halt entsprechendes Elf-Binary. Das mache ich mit Active State Perl. Da kann ich das wirklich alle Perl-Module, alles was ich brauche, zu einem Executable kompilieren. Zack. Localhost. Zack. Jetzt versuche. Na, okay, gut. Na, was ich da jetzt konfiguriert habe, testen, testen wir an. Und schon hat man halt sein Vim vor Windows offen, also in dem Fall Notepad. Also, so wie ich es im Einsatz habe, da gibt es zumindest, also ich habe zumindest einen Server, wo regelmäßig Datentransfer-Tool abstürzt. Da gibt es dann genau diese Seiten mit dem Make-It-Work-Button, TM, der nichts anderes macht, als er killt den Prozess, startet den Prozess neu und dann geht es wieder 2-3 Tage. Und nachdem es nicht regelmäßig passiert, wird der Prozess nicht automatisch gekillt und neu gestartet, sondern halt immer, wenn der Mitarbeiter merkt, mit, naja, geht halt wieder nichts, dann, ja. Vorher war es halt so, ich habe dann schön um 10 Uhr in der Nacht einen Anruf gekriegt, dann darf man oben in die Firma, weil wenn ich nicht so weit entfernt wohne, kriege ich ja keine Fernwartung. Und dann darf man oben, darf die Batch-Datei aufrufen und wieder heimfahren. Jetzt mehr oder weniger 5 Minuten Arbeit, jetzt fahre ich einfach nicht mehr in die Firma, weil da kriegt der Mitarbeiter so mit, da URL, da klicken, das Passwort, ne? Und hat trotzdem keine Adminrechte auf der Kiste, obwohl das eine Skript mit Adminrechte fahren muss. Und Moment. Das kann man eben für die interessantesten Zwecke einsetzen und relativ einfach konfigurieren. Schon. Zum Beispiel, ich hätte gerne ein anderes Layout. Pim my layout. Das speichern wir mal kurz ab. Starten einmal den Server rein. Klack. Wo ist denn? Passt. Also, so mit Werbeunterstützung und sowas, das ist so mehr oder weniger auch ein Ding zum Umschalten. Und wenn ich zum Beispiel ein Modul konfigurieren will, so, hallo, jetzt irgendwas, gell? Sagen wir, ich hätte jetzt noch gern. Hallo? Den Beam verwende ich mal nur auf OS X. So. Gut. Hallo? Was ist denn jetzt? Das machen wir anders. Ich glaube, das richtige Tool. Aber zum Beispiel kann ich da jetzt also produktive Tools wie Solidär starten. Das geht dann ganz klar remote. Der Kollegen habe ich das einmal gemacht. Man gibt ihm das Tool so schön auf die Kiste, so als Windows-Service. Und jedes Mal, wenn der Chef vorbeigeht, klick, bei ihm geht Solidär auf. Danke. Ja, auch Mobbing wird moderner. Das ist eben dieses Redirect-Modul, was ich da habe. Da kann man die ganzen Status-Codes eingeben. Lustig ist es eben, wenn man Status-Codes mitliefert, die zum Beispiel vom EFC nicht definiert sind. Das letzte Mal, was mir abgestürzt ist, war, glaube ich, der Firefox. So, machen wir eine Batch-Rane. Klick, klick. Und da sage ich jetzt, na komm. Und ich schätze mal, dass das Ding Sol-Exe heißt, was ich mich erinnern kann. Zack. Das einzige, die XML-File kann ich derzeit noch nicht online laden. Da arbeiten wir noch dran. Theoretisch müsste ich jetzt im Da habe ich jetzt SAP. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert nicht. Okay. Müsste jetzt die Bagen, aber normalerweise geht dann schön solitär auf. Also das waren jetzt auch nicht einmal eine Minute und dann hat man es einkonfiguriert. Nein, die Zeiten rechne ich ohne Vorführeffekt. Normalerweise muss ich sowas eben nicht vor einer Audienz machen, sondern das macht man so im stillen Kämmerlein. Das geht irgendwie leichter. Und wie gesagt, es gibt derzeit, was öffentlich sind, noch recht wenig Module. Da arbeite ich dran. Wie gesagt, ich muss ein Modul nach dem anderen schön veröffentlichen. Weil ich habe nämlich auch noch andere Toolkits entwickelt für die Arbeit, die dann teilweise intern verwendet. Und wo dann meine Marplot-Module drauf die Bänden, weil, naja, klar, geschrieben hat man schon, nur die kann ich dann nicht veröffentlichen. Jetzt muss ich eins nach dem anderen umschreiben und schauen. Aber zu den nächsten Chemnitzer Linux-Tage haben wir vermutlich ein Release von 1.0. Also gemacht ist das Ganze mit ActiveState, Perl, da kann man dann Exit rauskompilieren oder Binary auf Linux. So, wo waren wir jetzt? Gut, so, Fragen, Antworten. Okay, ich habe so konfus geredet, dass keiner mich verstanden hat, oder?
Danke erstmal, ich denke, es gibt schon ein paar Fragen. Und hier vorne hat schon einige gesehen.
Ja, gibt es das Modul auf CPAN?
Noch nicht. Also, ich bin froh, dass ich so weit gekommen bin die Wochen. Es war ein bisschen stressig, aber es ist geplant, dass das dann einmal so released wird. Aber wie gesagt, das wird sicher noch länger dauern, bis das alles geht.
Weitere Fragen? Du hast ja ein Beispiel gebracht von einem Prozess, der immer mal hängen bleibt, den du auf die Art und Weise remote startest. Was sind so die typischen Anwendungen, wofür du es einsetzt? Also was wirklich in der Praxis dann vorkommt an Problemen, die du so nicht löst?
Also das ist alles Mögliche. Wir haben zum Beispiel in der Produktion eben so Datentransferprozesse. Wir haben eine Produktionsanlage, die halt zwischendurch meint, also wirklich nur zwischendurch, mit wir müssen dann plötzlich Memory-Leaken anfangen und dann wird dann halt so in einer Stunde 2 GB einfach verloren. Und das ist dann so ein typischer Anwendungsprozess für sowas. Da gibt es dann ein entsprechendes Ding, das ist jetzt noch nicht veröffentlicht. Das haben wir aber gleich. Recent Projects, G-Card Solution. Wenn ich den gleich finden würde, da gibt es ein Process Killer Exe, was ich da geschrieben habe. Das ist ein recht lustiges Tool, der nimmt nämlich als Name des Prozesses auch Regular Expressions. Das heißt, man kann einmal sagen, bitte kill mir alles, was mit A anfängt und mit Z aufhört. Oder man sagt dann Process Killer Exe Stern. Es funktioniert sehr effizient. Da hilft dann nur noch der magische Alles macht gut Knopf, dass die Kisten wieder hochkommen.
Ja, direkt daran. Ich habe bei den Beispielskripten auch nicht gesehen, dass du diesen Taint-Check-Flag gesetzt hast. Sind die alle untainted? Oder?
Tainting funktioniert in dem Fall nicht, weil das Tainting kommt im Prinzip eigentlich, wenn die Variable wirklich von außen kommt. Aber da ist der Webserver integriert. Das heißt, da wird das Skript nicht jedes Mal aufgerufen für einen Webseitenzugriff, sondern da ist das Ganze wirklich da ist der Webserver komplett integriert. Einfach, ich kopiere die Exe um und bin praktisch startklar. Da wechsle ich kurz. Ja, ich möchte schließen. So. Und zwar, das ist wirklich dieses Mapplet-Server, das ist eine leicht veränderte Version von HTTP Server Simple. Da ist im Prinzip alles drin. Die Änderung, was ich gemacht habe, ist im Scheduling. Normal wartet das Ding auf die nächste HTTP-Anfrage. In dem Fall funktioniert es aber so, dass ich jetzt praktisch den zyklisch aufrufe. Und wenn er nichts macht, kommt er sofort zurück, weil meine Hauptschleife in meinem Hauptprogramm ist einfach das. Ich sage, weil 1, listen ran. Ich könnte jetzt aber auch sagen, so, und wenn nicht, dann, keine Ahnung, kill user oder sowas. Wenn keiner was anfragt, dann... Also da kann ich wirklich eben zum Beispiel meinen Scheduler implementieren und diese Sachen. Was, also das Patchen war nicht ganz leicht, weil genau das Modul ist nicht dokumentiert und verwendet so schöne aussagekräftige Variablennamen wie V, X und Y. Und da das nachzudebuggen war nicht so leicht, deshalb habe ich es gleich übernommen.
Nutzt du das Ganze auch teilweise für Funktionen, um mehr, also hier Statusinformationen von den Rechnern zu sammeln und die dann in der HTML-Seite darzustellen?
Was in Zukunft funktionieren wird, dass sie dann mehrere Systeme zum Beispiel mit einer Maske gleichzeitig steuern wir. Mhm. Wir werden in Zukunft so eine Rechnerüberwachung Nagios einsetzen. Und im Prinzip war das in einem Normalfall so ein weiteres System, das dann wieder extra konfiguriert werden muss. Ich lege einen Rechner an im DHCP-Server, in Active Directory, im Nagios, in, keine Ahnung, in einer Verwaltungsdatenbank. Und in Zukunft wird es dann einfach so sein, ich meine, teilweise ist es schon so, dass ich dann das in einer Postgres-Datenbank habe. Also ich schreibe es dort über Webformular rein, drücke einen Export-Knopf und der konfiguriert mir die ganzen Online-Systeme einfach mit. Und nachdem das modular aufgebaut ist, da wird es dann einfach ein Modul geben, so Exporter oder was. Wenn ich sage, ich brauche das jetzt nicht für Active Directory, sondern für Linux, keine Ahnung, irgendwas, keine, was weiß ich, BuzzWD und Shadow neu erzeugen, dann wird es mit dem auch gehen. Dann muss ich nur das Modul entsprechend anpassen. Aber nur das eine Modul, nicht die ganze Verwaltung drumherum.
Weitere Fragen? Dann würde ich sagen.
Warte mal.
Gibt es da schon eine Webseite zu?
Ja, drauf ist noch nichts. Okay, ich habe das SourceForge-Projekt vorgestern genehmigt gekriegt. Und ich habe es jetzt gerade so weit geschafft, das Ding zu konfigurieren, dass ich jetzt wirklich den aktuellen Source wirklich auf der Webseite habe. Also auf dem Subversion Hub. Sowas wie Dokumentation und sowas, das ist das, was du eigentlich wissen willst, ne? Dokumentation gibt's, aber da musst man, fürchte ich, dabei noch den Schädel aufschneiden, sonst kommst du nicht ran. An dem arbeiten wir noch, ne?
Gibt's keine Pods? Hm? Die Module haben keine Pods-Dokumentation?
Sie haben, aber auch die sind nicht ganz aktuell. Die Hälfte von der Doku habe ich leider auslöschen müssen, weil da noch so irgendwelche firmeninterne Kommentare drin waren. Und das war Mittwoch. Und wie gesagt, ich bin jetzt nicht wirklich weitergekommen. Aber ja, es kommt auf jeden Fall noch.
Okay.
Ich suche natürlich Freiwillige. Okay, wieso sagt jetzt keiner mehr auf?
Kannst du vielleicht noch eine Übersicht geben, welche Module demnächst dazukommen?
Was dazukommt, ist auf jeden Fall einmal eine allgemeine Rechnerverwaltung, wo ich sage, okay, Rechnername, Zusatzinfos, IP-Adresse und MAC-Adresse. Und das sind eigentlich schon meine Grundinfos, mit denen ich dann die ganzen anderen Sachen erzeugen kann. Dass ich jetzt, was weiß ich, für einen DHCP-Server, für einen Name-Server im Active Directory schauen, dass der Rechner wirklich angelegt ist. Diese Sachen kann ich dann sofort machen. Beziehungsweise, was dann auch gleich dazu kommt, werden die entsprechenden Exportmodule sein für Linux und Unix. Dass ich jetzt sage, dass ich wirklich einen Bind und einen Standard-DHCP-Server dann einfach mit dem so Ein-Klick-Konfiguration mit mach meine Rechnerliste neu und start die Services gleich. Ne? Das wird jetzt die nächsten ein, zwei Monate zukommen. Und sobald das ist, kommt demnächst sicher dann, also so einfach ein Nagios-Exporter dazu, der halt einmal mehr oder weniger die Rechner anlegt und denen so eine Aktion Bing gibt mit schau, bist du da. Und was dort da drin sein wird, ist, dass sie die Rechnergruppen zuordnen kann. Bei mir sind es Produktionsanlagen, bei euch ist es vielleicht, keine Ahnung, Abteilungen, dass ich sage, ich ordne das wirklich zu und dann geht es. Wo das Ganze extrem praktisch ist, ist eigentlich gar nicht so beim Rechner anlegen, weil da merkt man eh mit, das fällt mir noch und das fällt mir noch und das muss ich noch konfigurieren, sondern wenn ein Rechner wirklich wegkommt, dass ich dann an alle Systeme denke, dass ich den Rechner dort wieder rausnehme. Ob das jetzt nur die Switch-Konfiguration ist oder ob ich die IP-Adresse wirklich wieder in alle Systeme frei mache, das sind die Sachen, was dann natürlich auch automatisch gehen.
Okay, weitere Fragen? Dann danken wir dir nochmal, René.